Kapitel 4. Als sie vor dem Geschäft ankamen, hatten sich trotz der frühen Stunde bereits einige Schaulustige angesammelt. Sämtliche Auslagenscheiben, so konnte er schon aus der Entfernung erkennen, waren mit rosaroter Farbe besprüht. Als sie näher kamen, erkannte er, dass es im Wesentlichen die gleichen Slogans wie am Mittwoch waren. Weg mit den Bluttextilien stand da, auf der Scheibe daneben Pracht nur in der echten Tracht, auf einer weiteren fairer Handel mit fairem Gewand. Die Buchstaben waren teils schlampig geschrieben und Farbtropfen waren die Scheiben hinuntergeronnen, so dass von den ausgestellten Waren beinahe nichts mehr zu sehen war. Als Gasperlmeier den Eingang des Geschäftes erreichte, stellte er fest, dass davor ein Riesenhaufen Pferdedung hinterlassen worden war. Deutlicher konnte die Botschaft wohl nicht sein. In der anwachsenden Menge, die sich vor den Auslagenscheiben drängte, gab es viel Gelächter und Spott. Die Slogans wurden lautstark wiederholt. Drinnen rührte sich was. Die Tür wurde geöffnet und der Herr Stern, der Geschäftsführer, stand mit hochrotem Kopf im Türrahmen.
»Das dauert vielleicht bei Ihnen.«
Er schüttelte den Kopf und bedeutete den beiden Polizisten, ihm in das Geschäft zu folgen. Gasperlmeier manövrierte vorsichtig um den Pferdedunghaufen herum und betrat das Geschäftslokal.
»Bumm«, sagte die Manuela, als sie staunend das große Plakat hinter der Kasse im Zentrum des Raums in Augenschein nahm.
Es zeigte eine giftig blonde amerikanische Schauspielerin, deren Kunstbusen seit Jahren meist eher weniger als mehr bedeckt die Klatschspalten verschiedenster Hochglanzmagazine zierte. Sie trug ein Dirndl, das den Namen nicht verdiente. Ein Faschingskostüm, allerhöchstens, wie alles hier im Verkaufsraum. Sonst, so fand Gasperlmeier, war an der Amerikanerin nichts auszusetzen. Sie hätte auch in einem echten Ausseher-Dirndl gute Figur gemacht.
»Wie lang muss man denn bei Ihnen warten, wenn man einen Notruf absetzt?« ereiferte sich der Herr Stern.
Gasperlmeier, der immer noch das Kassenposter bewunderte, schrak auf. Außer ihm befanden sich zwei Verkäuferinnen im Raum, die, untätig an Kleiderständer gelehnt, herumstanden. Die eine war klapperdürr und hatte offenbar beide Brüste tätowiert, was im Ausschnitt ihres Dirndls deutlich erkennbar war. Die andere war, anders konnte man es nicht nennen, prall und trug das gleiche Kleid wie die Schauspielerin auf dem Plakat. Ob es sich bei ihren überdeutlich zur Schau gestellten Brüsten ebenfalls um Silikonpolster handelte, das wagte Gasperlmeier nicht zu beurteilen. Beide Verkäuferinnen begegneten ihnen mit einem ausgesprochen beleidigten Gesichtsausdruck. Die Pralle nagte gelangweilt an ihren giftgrün im Farbton des Kleids lackierten Fingernägeln.
»Wie das stinkt«, meinte sie, und
hielt sich demonstrativ mit zwei Fingern die Nase zu. Die Nägel der Dürren, so fiel ihm auf, waren mit blauem Glitzerlack bemalt.
»Also einen Notfall kann ich hier nicht wahrnehmen«, grinste die Manuela. »Gefahr für Leib und Leben besteht ja wohl nicht.«
»Das hab ich gern«, schimpfte der Herr Stern. »Die Polizei schlägt sich auf die Seite der Verbrecher, aber der freie Handel, um den kümmert sich niemand, der muss geschützt werden.«
Gasperlmeier besah sich die Sauerei auf den Auslagenscheiben von innen.
»Ja, tun Sie doch was!«
Der Herr Stern hob die ausgestreckten Arme, so als wolle er Gasperlmeier und die Manuela antreiben.
»Was sollen wir denn tun, Ihrer Meinung nach? Den Dreck wegschaufeln?«
Die Manuela kam ihm immer zuvor.
Eigentlich hätte Gasperlmeier als Vorgesetzter hier die Regie führen sollen.
»Wir können nur eine Anzeige aufnehmen«, beeilte er sich deshalb.
»Wollen Sie eine Anzeige machen?« setzte er hinzu.
»Natürlich will ich sie. Sie...«
Gerade, so spürte Gasperlmeier, hatte der Stern sich noch unter Kontrolle bekommen, bevor ihm eine Beleidigung herausgerutscht war. »Setzen wir uns einmal da hin«, schlug Gasperlmeier vor und deutete auf einen Holztisch, der völlig erfolglos versuchte, Almhüttenflair im Geschäftslokal zu verbreiten. Mit einem Seufzer folgte ihm der Herr Stern an den Tisch. »Und ihr zwei, ihr geht's die Auslagen putzen«, schrie er die Verkäuferinnen an. Die Pralle ließ die Atemluft lautstark entweichen. »Ich denk ja gar nicht daran«, empörte sie sich und betrachtete ihre Fingernägel. »Ich bin fürs Verkaufen angestellt und nichts fürs Putzen.« Die Dürre ließ ein meckerndes Kichern hören. »Ist nicht unsere Schuld, dass wir nicht viel haben verkauft bisher.« Gasperlmeier meinte, einen leicht osteuropäischen Akzent in ihrem Deutsch wahrzunehmen. »Wen wollen Sie denn anzeigen?«, fragte er. »Das weiß ich doch nicht.« Der Herr Stern sprang unruhig wieder auf. »Ich war ja nicht dabei.« »Also unbekannt«, folgerte Gasperlmeier und notierte. »Ihre Personalien, bitte? Name, Geburtsdatum?«
»Wozu das denn?«
»Wir müssen schließlich wissen, wer die Anzeige aufgegeben hat und wer mögliche Zeugen sind.« Die Manuela deutete auf die beiden Damen. Die Dürre hob sofort abwehrend die Hände.
»Ich nichts habe gesehen, außer Scheißhaufen vor Türe.«
Kaum, dass er sich gesetzt hatte, sprang der Herr Stern wieder auf, weil jemand gegen die Scheibe pochte, kurz in den Verkaufsraum lugte und gleich darauf verschwand.
»Den können Sie gleich verhaften.«
Gasperlmeier versuchte, ihn mit Armbewegungen zu beschwichtigen. »Gegen die Scheiben klopfen ist ja noch keine Straftat.«
»Aber das ist doch ganz klar. Die Mädchen, die vorgestern schon sprühen wollten, und dann der Dicke, dem Sie dabei zugeschaut haben. Darüber werde ich mich ohnehin noch beschweren.«
Gasperlmeier wurde ein wenig unwohl. Gegen den Friedrich waren sie vorgestern tatsächlich nicht vorgegangen. Die beiden Beamten, die ihn am Sprühen gehindert hatten, hatten ihn gleich wieder losgelassen, nachdem sie ihn aus dem Blickfeld der Menge geführt hatten. Hoffentlich hatte das keine Folgen.
»Gut«, er stand auf. »Wir werden uns darum kümmern. Aber die Rostknödel, die werden Sie schon selber wegschaufeln müssen, wenn Sie nicht extra eine Reinigungsfirma beauftragen wollen.«
Der Herr Stern seufzte.
»Die Rechnung dafür sollte ich gleich an eure Gemeinde schicken, und Sie können sich darauf verlassen, dass der Besitzer unserer Kette von diesen Vorfällen hier erfahren wird, und der kann sehr unangenehm werden.«
Gasperlmeier musste an das ältere Paar denken, das er gestern im Gespräch mit dem Herrn Stern im Kurhaussaal beobachtet hatte. Ob das der genannte Besitzer gewesen war? Als die Manuela und Gasperlmeier wieder auf den Gehsteig traten, nachdem sie mit etwas Mühe den Rossknödeln ausgewichen waren, seufzte er.
»Was machen wir jetzt, Gasperlmeier?«
Der zuckte mit den Schultern. Es regnete schon wieder. Der Großteil der Leute, die vor dem Geschäft gestanden waren, hatten sich deswegen verzogen. Nur einige gafften noch durch die Scheiben. Gasperlmeier sah eine hagere Frau mit dunklen, langen Haaren um die Ecke verschwinden. Ob das die gleiche gewesen war wie vorgestern? Ein älteres Paar, das Motorradkleidung trug, steuerte auf das Trachtenparadies zu.
»Puh«,
sagte die Frau, als sie die Rossknödel erblickte und roch.
»Da gehen wir vielleicht doch lieber in ein anderes Geschäft. Was, Guido?«
Gasperlmeier lächelte innerlich. Ihren Zweck hatten die Rossknödel erreicht. Das war einmal sicher.
»Was sollen wir schon machen?« antwortete er.
»Die Katharina fragen, wer die anderen Demonstrierer waren, und dann die Mädels und den Friedrich suchen und nach einem Alibi befragen.«
Gasperlmeiers Stimmung verdüsterte sich. Nach den vielen Fällen, die er zusammen mit der Frau Doktor erfolgreich aufgeklärt hatte, war er nun vom eigentlich interessanten Mordfall ausgeschlossen und dazu verdammt, sich um besprühte Auslagenscheiben und Rossmist zu kümmern,
obwohl er seit jeher eine gewisse Scheu vor Gewaltverbrechen hatte, giftete es ihn doch ein wenig, dass er vom Oberst Resch so zur Seite geschoben worden war.
»Weißt du was?« fragte er, nachdem er kurz auf die Uhr geblickt hatte. »Es ist fast 9. Wir fahren jetzt zur Frau Doktor, die wohnt in der Frühstückspension von der Cousine meiner Frau, und die werden wir um Rat fragen.«
»Nicht ein wenig früh?«
Gaspar Meyer winkte ab. »Wenn man etwas unternehmen will, dann ist man um 9 schon auf.«
Die Manuela zog das Gesicht in Falten.
Wenig später saßen sie in der Veranda der Karin.
»Nein«, sagte die, »die Frau Dr. Kohlroß ist noch nicht heruntergekommen. Wollt's einen Kaffee?«
Gaspar Meyer nickte eifrig.
»Und ein paar Marmeladesemmeln wären auch nicht schlecht.«
Die Karin stutzte kurz. »Ich habe eigentlich nur für meine Pensionsgäste eingekauft, aber es wird schon reichen.«
»Das ist mir jetzt peinlich, dass wir solche Umstände machen«, entschuldigte sich die Manuela, und im gleichen Moment stand auch schon die Frau Doktor in der Tür.
»Sauwetter heute, was?«
Sie schien trotzdem guter Laune und trug Wanderkleidung. Die Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. So hatte Gaspar Meyer sie noch nie gesehen. Im Dirndl oder im Kostüm gefiel sie ihm besser.
»Was macht sie eigentlich hier?«
»Setz dich einmal her, zuerst.«
Und während sie zu dritt Semmeln kauten und Kaffee tranken, setzte Gaspar Meyer die Frau Doktor ins Bild. Mehr redete allerdings die Manuela, vor allem dann, wenn er sich wieder einmal in einem Endlossatz verhaspelt hatte. Zuerst über den Tod der Narzissenkönigin, danach über den Vorfall vor dem Trachtenparadies. Der Frau Doktor blieb fast ein bisschen im Hals stecken, als sie erfuhr, dass die Narzissenkönigin tot war.
»Mein Gott«, entfuhr es ihr, »wenn es nicht so früh am Morgen wäre, täte ich jetzt einen Schnaps auf den Schrecken hinauftrinken.«
Gaspar Meyer warf der Karin, die im Türrahmen stehen geblieben war, um die Neuigkeiten mitzubekommen, einen Blick zu.
»Also, wir wären schon seit 5 Uhr auf. Da ist es eigentlich gar nicht so...«
»Aber nur einen kleinen«, lachte die Karin,
»sonst kriege ich von deiner Frau geschimpft. Noch jemand?«
Die Frauen schüttelten die Köpfe und sahen Gaspar Meyer, wie er fand, etwas missbilligend an. Aber es war ja wahr. Zuerst die Leiche, dann der Pferdemist. Man konnte schon eine Stärkung gebrauchen.
»Ja, und der Oberst Resch«, fuhr Gaspar Meyer fort.
»Den Resch haben sie euch geschickt? Oh Gott, oh Gott!«
Die Frau Doktor schlug die Hand vor den Mund. »Mit dem komme ich nicht gut aus, der ist ein ziemliches Ekel.«
Gaspar Meyer nickte. »Haben wir schon gemerkt. Er hat uns aber ohnehin abkommandiert zum Trachtenparadies. Das sollen wir jetzt untersuchen. Bei dem Selbstmord oder Mord, da will er uns nicht dabei haben.«
»Der Resch hat 2 Probleme«, sagte die Frau Doktor. »Erstens findet er, dass Frauen im Polizeidienst nichts verloren haben. Ein Macho und daher so gar nicht mein Fall. Und zweitens ermittelt er mit der Brechstange. Wenn er sich einmal auf einen Verdächtigen eingeschossen hat, sieht er nichts anderes mehr. Und von Teamwork hält er schon gleich gar nichts.«
»Und das geht?« fragte die Manuela.
Die Frau Doktor seufzte.
»Das geht bei den Vorgesetzten sogar sehr gut. Er hat eine hohe Aufklärungsquote, ermittelt schnell und billig. Aufwendige forensische Gutachten, teure Spurenauswertung, das vermeidet er. Und damit sind seine Ermittlungen kostengünstig und verursachen nicht einmal Überstunden. Ein Wunderknabe aus der Perspektive unserer Chefs betrachtet.«
»Und dass er kein Teamplayer ist, das ist wurscht?«
regte sich die Manuela auf. Die Frau Doktor zischte nur verächtlich.
Mit ihm zusammenzuarbeiten ist eine Katastrophe.
Wie komme ich jetzt eigentlich ins Spiel? Wechselte sie das Thema.
Wir hätten gern ein paar Tipps von dir, wie wir weitermachen sollen. Und schön wäre natürlich, wenn du uns auf dem Laufenden halten könntest, wegen der Narzissenkönigin. Du kommst doch sicher an wen heran?
Die Frau Doktor nickte. Kein Problem. Ich hab schon Leute, die mich mit Informationen versorgen können.
Am wichtigsten wäre jetzt halt, möglichst bald zu erfahren, ob wir es mit einem Selbstmord oder Fremdverschulden zu tun haben.
Mord? Hauchte die Karin ungläubig.
Sie stellte den Schnaps vor Gasperlmeier hin und schenkte sich auch ein halbes Stammball voll ein.
Muss nicht sein, sagte die Frau Doktor, während die Manuela bereits die zweite Banane aus dem Obstkorb nahm.
Da kann von Fahrlässigkeit über einen Unfall oder schwere Körperverletzung mit Todesfolge bis zum Totschlag oder Mord alles drinnen sein. Das ist dann Sache der Gerichte. Wir haben nur den Sachverhalt möglichst genau zu klären. Der Resch halt, in diesem Fall.
Und was glaubst du, sollen wir machen?
Na, ihr sucht euch Zeugen zu dem Vorfall von vorgestern. Zwei habt ihr ja praktisch vor der Nase, den Friedrich und deine Tochter. Mit denen würde ich anfangen.
Und was machst du?
Um 10, antwortete die Frau Doktor, gibt es eine geführte Narzissenwiesenwanderung. Glaubst du, die findet auch bei Regen statt?
Gasperlmeier nickte. Er kannte die Hannadl Höllriegel, die seit Jahrzehnten derartige Wanderungen führte, nur allzu gut. Der war kein Wetter zu schlimm. Die warf sich einfach ihren Wetterfleck über, nahm den Stecken zur Hand und rammte los. Denn ihr Wandertempo, das konnte man nur als Rennen bezeichnen, auch wo sie jetzt schon über 70 war.
Gasperlmeier verfluchte ihren Auftrag. Wo es ja als praktisch gesichert gelten konnte, dass der Täter oder die Täterin in seinem eigenen Umfeld zu finden war. Aber man musste ja nicht allen Details hinterher schnüffeln.
»Fahren wir halt zum Friedrich«, meinte er, als sie wieder im Streifenwagen saßen.
»Wo wohnt denn der?«
»Wirst gleich sehen, ist nicht weit«, antwortete er.
Es war tatsächlich nur ein Katzensprung. Der Friedrich bewohnte ein kleines, aber gut gepflegtes Holzhäusel an der Altausseer Traun, zwischen Badaussee und Altaussee. Gasperlmeier überquerte die schmale Brücke, die dahin führte, bog links ab und stellte den Wagen vor der Holzhütte des Friedrich ab, die dem auch als Garage für seinen uralten Mercedes diente, den er von einem verstorbenen Onkel geerbt hatte.
»Fahren tut er«, meinte er nur, wenn man ihn auf das ehrwürdige Alter seines fahrbaren Untersatzes hinwies.
Der Friedrich öffnete gleich, nachdem sie geläutet hatten.
»Kommt's nur herein«, sagte er. »Ich hab schon auf euch gewartet.«
Gasperlmeier folgte ihm, die Manuela hinterdrein.
»Wieso schon gewartet?«, fragte sie.
»Verstehe ich nicht.« Der Friedrich setzte sich an den für die kleine Küche etwas zu großen Tisch und bot ihnen Platz an.
»Ja«, flüsterte er verschmitzt, »ein kleines Vogel hat mir vorgesungen, dass die Auslagenscheiben vom Trachtenparadies angeschmiert worden sind. Und es soll sogar, so hört man, ein Haufen Rossknödel vor dem Geschäft abgeladen worden sein. Und das Vogel, das ist mir sogar persönlich zugeflogen.«
Der Friedrich lächelte.
»Ein Vogel? Was für ein Vogel?«
Gasperlmeier verstand nicht. »Was hatte der Friedrich mit Vögeln zu tun?«
Der Friedrich wandte sich ihm zu. »Ich muss euch da was erklären. Ich hab da nämlich wen kennengelernt.«
Gasperlmeier horchte auf. Das klang nach einer Damenbekanntschaft.
»Beim Friedrich?«
»Du?« fragte er deshalb etwas ungläubig.
»Traust mir vielleicht nicht zu, dass sich eine Frau für mich interessiert?« Nein, nein, beschwichtigte er und hob abwehrend die Hände. Es ist nur...
Gar nichts ist, entgegnete der Friedrich.
Ich hab nur vor ein paar Monaten das Internet entdeckt, wegen dem Mercedes, dass man da gebrauchte Teile günstig kriegt für so ein altes Baujahr.
Ach was, ich stell sie euch gleich vor.
Kannst herunterkommen, Johanna. Sind Freunde.
Auf den oberen Stufen der Stiege begann es zu knarren, und langsam kam eine Frau zum Vorschein. Zuerst schwarze flache Schuhe, dann dünne Waden, wenig später ein Rocksaum. Gasperl Meyer blieb der Mund offen stehen. Es war die Frau, die ihn vorgestern vor dem Trachtenparadies angestarrt hatte und die er vor vielleicht einer Dreiviertelstunde nochmals dort gesehen hatte. Ob der Friedrich... Immerhin hatte er sein Schlafzimmer da oben.
»Gasperl Meyer, möchtest du nicht lieber den Mund zumachen? Da zieht's doch«, lachte der Friedrich. »Setz dich nur her, das ist mein Freund, der Gasperl Meyer, und seine Kollegin, die Manuela«, stellte der Friedrich sie vor. »Der Gasperl Meyer ist mein Nachfolger, ich hab dir ja schon von ihm erzählt. Und das da ist die Johanna. Die habe ich vor ein paar Monaten übers Internet kennengelernt.«
»Internet?« Gasperl Meyer war völlig perplex. Soweit er sich erinnern konnte, hatte der Friedrich um Computer immer einen so großen Bogen gemacht, wie es eben nur ging.
»Ja, siehst du«, hob der Friedrich zu einer Erklärung an, »wie mein Mercedes kaputt war, habe ich mich ein bisschen umgehört wegen gebrauchten Ersatzteilen. Und überall hat es geheißen, da soll ich am besten im Internet schauen. Und der Peiskammer Ferdl hat's mir dann gezeigt, der hat ja selber so alte Schinken in seiner Garage stehen. Da habe ich große Augen gekriegt, das kann ich dir sagen.«
»Ja, aber...« mischte sich Gasperl Meyer ein. Der Friedrich winkte ab.
»Ich weiß schon, die Johanna ist weder ein Ersatzteil noch ein Oldtimer, gell?«
Er nahm ihre Hand zwischen seine Pranken und drückte sie liebevoll. Irritiert betrachtete Gasperl Meyer die Szene.
»Aber sie hat von ihrem Vater 2, 3 Oldtimer und einen Haufen Teile geerbt, die sie loswerden wollte. Ich war schon ein paar Mal bei ihr, Teile abholen. Und jetzt habe ich sie eben einmal eingeladen. Ist ja nichts Böses dabei, oder?«
Gasperl Meyer zuckte mit den Schultern und versuchte sich in einem möglichst unschuldigen Gesichtsausdruck.
»Und wie ich ihr ein bisschen den Ort gezeigt habe, sind wir zufällig beim Trachtenparadies vorbei, und da hat sich dann herausgestellt, dass sie im Vorstand von einem Verein ist, der nennt sich Fairer Stoff, und sie beschäftigt sich halt mit den Sauereien, die so im Textilhandel passieren. Außerdem ist sie Journalistin.«
Eine so lange Rede hatte Gasperl Meyer selten vom Friedrich gehört. Die Johanna lächelte, setzte sich hin und streckte Gasperl Meyer die Hand entgegen, der sie, immer noch schockstarr, schüttelte. Die Johanna hatte einen kräftigen, warmen Händedruck und eine Haut, die Handarbeit verriet. Wieder sah sie Gasperl Meyer mit so einer ironischen Note an, dass der sich ausgelacht vorkam. Der Friedrich und eine Frau. Und noch dazu aus dem Internet. Manchmal passierten Sachen, die man sich gar nicht vorstellen hatte können. Die Johanna zog ein Zigarettenpaket und ein Feuerzeug aus irgendeiner Rocktasche und zündete sich, ohne zu fragen, eine an. Irgendein Laster muss der Mensch haben, oder? Meinte sie, etwas provokant, wie Gasperl Meyer fand, in seine Richtung. Er wedelte kurz mit der Hand vor dem Gesicht, als ihn eine Rauchwolke mehr oder weniger direkt traf.
»Heute ist's eh schon egal«, meinte er. »Der Oberst Resch hat uns schon eingeraucht.«
Allerhand Fragen brannten ihm auf der Zunge, doch er wusste,
dass er sie hier und jetzt nicht stellen konnte. Die waren nämlich vornehmlich privater Natur. Außerdem gingen die Ermittlungen jetzt vor.
Gaspar Meyer schnaufte durch. »Dass die Narzissenkönigin tot ist, das hast du noch nicht gehört?«
Der Friedrich fuhr auf. »Die hübsche Tirolerin! Sakrament! Sakrament!« fluchte er lautstark.
»Euch bleibt auch nichts erspart. Auf den Schrecken hin muss ich einen Schnaps trinken. Wollt's auch einen?«
»Nur einen ganz kleinen«, nickte Gaspar Meyer. »Für mich nicht.« Die Manuela winkte ab und beugte sich zu Gaspar Meyer, um ihm ins Ohr zu flüstern. »Schon der zweite.«
Er zuckte mit den Schultern und winkte ab.
»Wär unhöflich«, sagte er noch, während der Friedrich schon die Stamperl lautstark auf dem Tisch absetzte und einschenkte.
»Für mich auch.«
Die Johanna griff nach einem Stamperl und hielt es dem Friedrich hin.
»Schon das zweite Laster«, dachte Gaspar Meyer bei sich.
»Da habt ihr jetzt viel zu tun. Was kümmert ihr euch dann um das Trachtenparadies?«
Nachdem der Schnaps geleert worden war, erläuterte Gaspar Meyer dem Friedrich und der Johanna die Situation, dass man ihn und die Manuela aus den Mordermittlungen ausgeschlossen und ihnen stattdessen das Trachtenparadies angehängt hatte und dass die Frau Doktor versuchen würde, sie trotzdem auf dem Laufenden zu halten. Und was für ein Ekel der Oberst Resch war, das musste er dem Friedrich natürlich auch erzählen.
»Den Resch, den kenne ich«, nickte der Friedrich. »Mit dem war ich sogar einmal auf einem Kurs. Genauer gesagt, er war der Vortragende und ich ein Zuhörer. Und der Prüfer war er auch. Fragt's mich nicht, was das für eine Fortbildung war. Vor allem auf die Frauen hat er es abgesehen gehabt. Die sind praktisch alle durchgefallen. Schließlich hat ihm jemand aus Rache Zucker in den Tank geschüttet. Hat eine Riesenaufregung gegeben. Aber soviel ich weiß, ist bei den Ermittlungen damals nichts herausgekommen.«
Gaspar Meyer seufzte. »Jetzt wegen dem Trachtenparadies. Du weißt nichts? Du hast nichts gehört oder beobachtet?«
Er riskierte einen Seitenblick zu Johanna. Die lächelte wie immer geheimnisvoll vor sich hin. Der Friedrich zuckte mit den Schultern.
»Schau, ich bin die meiste Zeit daheim, ich komme ja wenig weg. Und seit dem Mittwoch, wo ich ein bisschen was auf die Scheibe gesprüht haben soll, da bin ich praktisch nicht mehr aus dem Haus gekommen, weil eingekauft haben wir schon am Mittwoch und gestern war ja ein Feiertag.«
Gaspar Meyer fiel das »Wir« auf. Logierte die Johanna etwa beim Friedrich? Und das schon seit Tagen?
»Nicht einmal im Wirtshaus bist du gewesen?« fragte er sicherheitshalber nach.
Der Friedrich hob den Zeigefinger der rechten Hand.
»Ah ja, hätte ich fast vergessen. Ich bin zu Fuß zum Schneiderwirt, wegen der Bewegung. Zum Frühschoppen, so von 10:30 bis 12 war ich dort. Und eine halbe Stunde gehe ich hin und eine halbe zurück. Kannst ja die Wirtin fragen. Und die Jasmin. Und den ganzen Stammtisch.«
Gaspar Meyer nickte.
»Und falls du genauer nachschauen willst, schau dich nur um. Eine rosarote Farbe wirst du bei mir auf dem ganzen Grundstück nicht finden. Und da, schau her!«
Er streckte Gaspar Meyer die Handflächen entgegen.
»Keine Spur von rosarot.«
Die Manuela zog die Stirn in Falten. »Hier riecht's aber nach frischer Farbe. Und außerdem, haben wir irgendwas von rosarot gesagt?«
»Geh«, tat Gaspar Meyer ihren Einwand ab. Zwar hatte er auch gemeint, einen Geruch nach Lösungsmitteln wahrgenommen zu haben, aber das war wahrscheinlich nur das Parfum der Johanna gewesen.
»Natürlich«, nickte der Friedrich, »natürlich riecht es hier nach Farbe. Kommt's mal mit?«
Er ging zur Haustür hinaus, quer über den Rasen und hinter die Holzhütte. Dort deutete er stolz auf eine lindgrün gestrichene Tür.
»Gestern Vormittag abgeschliffen, heute Nachmittag neu gestrichen. Schaut sie nicht wunderbar aus?«
Gaspar Meyer wusste nicht recht, was er sagen sollte. Der Rest des Schuppens war aus uraltem, verwittertem Holz, und die Tür leuchtete so richtig daraus hervor. Fast blendete ihn die Farbe. Ob der Friedrich die Tür am Ende nur zur Tarnung seiner illegalen Aktivitäten gestrichen hatte?
»Und was haben Sie vor dem Trachtenparadies gemacht?«
fragte die Manuela die Johanna, die ihnen durch den Garten gefolgt war. Die blieb völlig ruhig.